SR Info. Bilanz am Abend.
Drohungen und Revanche-Gedanken. Der Konflikt zwischen Israel und Iran beschäftigt uns gleich und wir sprechen dann auch über die Politik im Iran. Außerdem berichten wir über den Abschluss der China-Reise von Olaf Scholz und darüber, wie das Saarland den Lehrermangel mit Hilfe von Quereinsteigern bekämpfen will. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Als erste westliche Spitzenpolitikerin seit dem iranischen Angriff auf Israel wird Bundesaußenministerin Baerbock morgen das Land besuchen. Bei ihren Gesprächen, unter anderem mit Regierungschef Netanyahu, werde es darum gehen, eine Eskalation der Auseinandersetzung mit dem Iran zu verhindern, so Baerbock. In Israel berät ja nach wie vor das Kriegskabinett darüber, wie man denn reagieren soll, nachdem der Iran erstmals direkt mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen hat. Aus Tel Aviv berichtet Tim Aßmann.
Benjamin Netanyahu traf sich heute mit neuen Rekruten der Armee. Und er sprach dabei von grausamen Feinden, die Israel angegriffen hätten. Wir werden kraftvoll und gnadenlos zurückschlagen und wir werden siegreich sein. Dann zählte Netanyahu auf. Die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon. Hinter diesen Feinden Israels stehe immer der Iran. Sein Land sei entschlossen, sich zu verteidigen und zu gewinnen, unterstrich der israelische Premierminister, nur Stunden bevor er sich erneut zu Beratungen mit dem Kriegskabinett seines Landes zurückzog. Dass Israel entschlossen ist, auf den iranischen Angriff vom vergangenen Wochenende zu antworten, haben die politische und die militärische Führung des Landes deutlich gemacht. Die Armee präsentierte nun Trümmerteile einer ballistischen iranischen Rakete und Militärsprecher Daniel Hagari unterstrich dabei, der direkte Beschuss Israels mit 110 ballistischen Raketen wird nicht ungestraft bleiben. Wir werden antworten. Zeitpunkt, Ort, Umfang, das entscheiden wir. Nach Ansicht von Militärexperten hat Israel verschiedene Optionen. Eine davon ist ein direkter Angriff auf iranisches Gebiet. Damit verbunden wäre aber das erhebliche Risiko eines erneuten iranischen Angriffs und des Einstiegs in eine Eskalationsspirale, sagte die ehemalige Offizierin und jetzige Analystin an der Universität Tel Aviv, Orna Mizrachi, im Interview mit dem Fernsehsender Kan. Eine andere Möglichkeit ist, auf eine Weise zu reagieren, die keine klassische Antwort auf direktem Weg ist, aber eine Antwort, die dennoch verstanden wird, weil sie sich gegen iranische Interessen richtet. Dazu ist nicht zwingend ein direkter Schlag gegen den Iran selbst nötig. Das kann auch woanders stattfinden. Gemeint sind mögliche israelische Militärschläge gegen Verbündete des Iran, wie die Hisbollah im Libanon oder verschiedene Milizen in Syrien und im Irak. Solche Angriffe hätten aus Sicht von Experten ein geringeres Eskalationsrisiko als ein direkter Angriff der israelischen Armee auf den Iran. Israels Partner, allen voran der wichtigste Verbündete, die USA, warnen vor einem Flächenbrand. Das sollte die Regierung in Jerusalem nicht ignorieren, glaubt der Ex-General und ehemalige nationale Sicherheitsberater Israels Yaakov Amidror. Wir müssen berücksichtigen, was unsere sehr guten Freunde in den USA sagen. Aber am Ende trägt die Verantwortung für Israels Sicherheit unser Premierminister und nicht der US-Präsident. Ich glaube nicht, dass es zu einem regionalen Krieg kommt, denn die Iraner kennen nun ihre Grenzen nach dem großen Scheitern ihres Angriffs auf Israel.
Huge failure attacking Israel.
Der Iran droht lautstark, Israel berät derweil weiter über einen Gegenschlag. Wir wollen uns die Lage vor allem mit Blick auf den Iran etwas genauer anschauen, mit dem Iran-Experten Dr. Ali Fatollah Nejad. Ja, wenn der Sicherheitsrat des Iran nun damit droht, dass eine erneute Reaktion mindestens 10-mal drastischer ausfallen würde als die ersten Angriffe auf Israel, und man hört von Waffen, die bislang angeblich nicht eingesetzt worden sind. Was ist davon zu halten?
Das sind schon martialische Drohungen, die man aus Teheran hört. Aber in meinen Augen sind diese Drohungen dazu ausgerichtet, dass man eine gewisse Abschreckung entfaltet hinsichtlich einer israelischen militärischen Reaktion. Denn das, was man unmittelbar nach dem iranischen Angriff auf Israel gehört hat, von seitens der UN-Vertretung Irans, aber auch vom Generalstabschef der Streitkräfte, ist, dass in iranischen Augen diese Operation zu Ende ist. Mit anderen Worten hat Iran dadurch auch klargemacht, dass man keine weitere Eskalation sucht und auch keinen großen Krieg mit Israel.
Wenn man von Waffen hört, die der Iran bisher nicht eingesetzt habe, dann kommt einem unweigerlich auch der Begriff Atomwaffen in den Sinn. Denn der Iran, so fürchten es Experten, ist ja nicht mehr so weit entfernt von Atomwaffen. Kann dieser erstmalige direkte Angriff auf Israel darauf hindeuten, dass er auch in dem Punkt weiter ist als vermutet?
Das ist gerade etwas schwierig einzuschätzen, weil ja seit Monaten die Internationale Atomenergiebehörde und der Generaldirektor Grossi beklagen, dass die Internationale Energiebehörde ihr Mandat der Kontrolle des iranischen Atomprogramms gar nicht mehr so nachgehen kann, weil die iranische Seite das Kontrollregime reduziert hat, wichtige und erfahrene Inspektoren der IAEA nicht mehr ins Land gelassen hat. Und gleichzeitig haben wir natürlich in den letzten Monaten und Jahren gesehen, eine Expansion des iranischen Atomprogramms. Iran ist in der Lage, kurzfristig auch genug spaltbares Nuklearmaterial für eine Atombombe herstellen zu können. Aber dann bräuchte es ja auch Trägerraketen. Und Experten gehen davon aus, dass dies ungefähr noch ein Jahr dauert. Also das sind in meinen Augen erstmal Drohungen der iranischen Seite. Eine iranische Atombewaffnung ist kurzfristig nicht auf der Tagesordnung.
Schauen wir uns mal die politische Situation des iranischen Regimes an. Da heißt es ja immer, dass das Regime am Ende ein Ziel hat, das über allem steht, und das ist der Selbsterhalt, der Machterhalt. Was bedeutet das für diesen Konflikt?
Vor allen Dingen bedeutet das, dass das Regime kein Interesse hatte an einem großen Krieg mit Israel und womöglich den USA im Schlepptau. Das erklärt auch die iranische Politik seit dem 7. Oktober, dass man im Zuge des Gaza-Krieges und trotz feuriger Rhetorik gegen Israel nicht direkt gegen Israel vorgegangen ist, sondern über die Stellvertreter gegangen ist. Und man hat auch nicht auf die gezielten Tötungen der israelischen Seite gegen hochrangige iranische Revolutionsgardisten und andere Kommandeure der von Iran angeführten Achse des Widerstands reagiert, weil man just diesen großen Krieg fürchtete. Das hat allerdings gleichzeitig zu einer Frustration geführt innerhalb der eigenen Unterstützerbasis im Inland, aber auch in der Region, die ja diese Kluft gesehen hat zwischen Teheraner Rhetorik einerseits, aber Zurückhaltung auf der anderen Seite. Und das in der Summe hat dazu geführt, dass Iran sich nach dem israelischen Angriff in Damaskus vom 1. April in einer Art Zugzwang gefühlt hat, darauf endlich zu antworten. Aber der Angriff von Samstag auf Sonntag wurde in meinen Augen so choreografiert, dass er eben nicht zu großen Schäden führt und eben nicht zu einem großen Krieg führt. Es gibt auch Berichte, die auch kredibel sind, wonach Iran 72 Stunden vorher der amerikanischen Seite über regionale Staaten auch vorgewarnt hat und angekündigt hat, dass solch ein Angriff stattfinden wird. Also das war gewiss erstens kein Überraschungsangriff und zweitens hat man auch gesehen, dass die militärischen Mittel, die Iran eingesetzt hat, eigentlich so dermaßen waren, dass man sie relativ gut abfangen konnte.
Seit diesem Angriff vom Wochenende wird ja auch der Umgang vieler Staaten mit dem Iran hinterfragt. Auch hier in Deutschland. Die deutsche Iran-Politik steht teils heftig in der Kritik. Wie falsch ist die denn aus Ihrer Sicht gewesen in den letzten Jahren?
Ich habe ja schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass die deutsche, europäische, aber auch die Iran-Politik von beiden eines Paradigmenwechsels bedarf, dass sie falsch aufgestellt ist, dass sie eine Schwäche projiziert, die auch in Teheran so wahrgenommen wird. Das bedeutet, dass die Islamische Republik dadurch eher ermutigt wird, im Inneren, aber auch in der Region so durchzugreifen, wie es ihren eigenen Interessen genehm ist. Also es ist absolut notwendig, dass wir eine Zeitenwende einleiten in der Iran-Politik, und das war ohnehin schon notwendig seit ein paar Jahren, nachdem man gesehen hat, dass unser Atomdeal von 2015 zwei eklatante blinde Flecken hatte, die durchaus sicherheitspolitische Bedeutung haben. Zum einen ist es die Situation im Inneren, wo wir eine immense Kluft zwischen der iranischen Gesellschaft und der Islamischen Republik sehen, ein System, das nicht reformierbar ist, wo es immer wieder zu großen Protesten, die auch regimegefährdend sind und destabilisierend sein können, führt. Der zweite blinde Fleck war die Regionalpolitik, also die zunehmend expansive, wenn nicht gar aggressive iranische Regionalpolitik, die Expansion des Drohnen- und Raketenprogramms. Diese zwei blinden Flecken haben wir politisch und diplomatisch nicht angepackt, weil wir eine Obsession mit dem Nukleardeal hatten. Und nunmehr steht die Iran-Politik in Trümmern vor uns.
Stellt sich die Frage, was man jetzt konkret anders machen könnte.
Man kann eine Reihe von Maßnahmen noch ergreifen, um eine robuste Iran-Politik aufzusetzen. Von seitens Deutschlands und der Europäischen Union ist sicherlich viel mehr Raum, was Sanktionen anbelangt. Wir machen oft den Fehler, dass wir Quantität mit Qualität verwechseln. Wir haben von der Quantität her sehr viele Sanktionen gegen Iran, aber von der Qualität sieht es da ganz anders aus. Wir haben keine nennenswerten Sanktionen gegen wichtige Persönlichkeiten der iranischen Machtelite. Wir haben auch politisch davor abgeschreckt, eine EU-Terrorlistung der islamischen Revolutionsgarden voranzutreiben. Und es gäbe auch die Möglichkeit, zumindest könnte man damit drohen, von seitens der drei Unterzeichnerstaaten der Europäischen zum Atomdeal den sogenannten Snapback-Mechanismus des Atomdeals zu aktivieren, was bedeuten würde, dass die UN-Sanktionen wieder auferlegt werden würden, ohne die Möglichkeiten eines Vetos im UN-Sicherheitsrat, was massive ökonomischen Druck ausüben würde auf das Regime. Und wir haben im Vorfeld des Atomdeals ja gesehen, dass das Regime durchaus reagiert, falls es immense ökonomische Kosten durch krasse Sanktionen zu erleiden hat und auch Kurskorrekturen einleiten könnte.
Sagt der Iran-Experte Dr. Ali Fatollah Nejad. Mit ihm habe ich am Nachmittag über den Konflikt mit Israel und die Lage im Iran selbst gesprochen. Und der iranische Angriff auf Israel beschäftigt uns am Ende der Sendung nochmal aus anderer Perspektive. Dann geht es um eine Mahnwache zur Unterstützung Israels, die gleich in Saarbrücken startet. Ganz schön rumgekommen ist der Kanzler in den vergangenen Tagen bei seinem Besuch in China. Olaf Scholz hat seine dreitägige Reise in der größten Stadt der Welt begonnen, in Chongqing. 32 Millionen Menschen leben dort. Über Shanghai ging es dann weiter nach Peking. Dort hat der Kanzler heute die Staats- und Parteispitze getroffen und versucht gleich mehrere Balanceakte zu vollführen. Sei es bei der Frage, wie es deutschen Firmen in China geht oder was chinesische Firmen billig nach Europa exportieren oder bei Chinas Rolle bei internationalen Großkonflikten wie in der Ukraine. Astrid Freieisen.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
Kein Wort von Olaf Scholz, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping darauf reagierte. Den großen Durchbruch erzielte der Kanzler in Peking mit seinem wichtigsten politischen Anliegen also offenbar nicht. Aber dass Xi Jinping seinen Verbündeten Wladimir Putin tatsächlich zu einem Ende des Ukraine-Kriegs drängen würde, das hatten China-Experten wie Professorin Christine Schirr-Kupfer von der Uni Trier auch nicht erwartet.
Nur eine weitere Eskalation, auch Provokation von Seiten Russlands oder natürlich von der Gegenseite könnte China dazu bringen, seine aktuelle Position in dem Konflikt zu verändern. Ein langsam weiter schwelender Konflikt ist nämlich durchaus im Interesse Pekings. Das hält die liberalen westlichen Regierungen beschäftigt. Man hat sozusagen dann die Möglichkeit, im Windschatten auch seine Ansprüche ja auch zunehmend aggressiver in der Region, um das südchinesische Meer voranzutreiben.
Was Olaf Scholz aber zumindest erreichte, China und Deutschland wollen mögliche Friedensverhandlungen unterstützen.
Ebenso sprechen sich Deutschland und China klar gegen den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen aus. Damit bekräftigen wir unseren Appell, den wir bei unserer letzten Begegnung hier in Peking im November 2022 zusammen formuliert haben. Heute sind wir uns darüber hinaus einig, dass wir Angriffe auf kerntechnische Einrichtungen wie Atomkraftwerke ablehnen.
Dominant bei diesen drei Tagen Kanzlerreise die Wirtschaft. Beide Seiten unterzeichneten Abkommen zum Recycling von Plastik und von Metallen, zum autonomen Fahren und zum Export deutscher Äpfel und Fleisch nach China. Scholz rückte in China deutlich von der EU ab, die derzeit Anti-Dumping-Maßnahmen zu chinesischen E-Autos prüft. Sehr im Sinne der mit Scholz reisenden Autobosse Ola Källenius von Mercedes und Oliver Zipse von BMW, die beide Nachteile auf dem wichtigen chinesischen Automarkt fürchten.
Wenn man anfängt, Handelshindernisse aufzubauen, erst der eine und dann der andere, dann führt das in die falsche Richtung.
Unser Leitprinzip muss immer freier Handel und Wettbewerb sein. Wir haben uns immer im Wettbewerb sehr gut geschlagen und auch diesmal sollten wir es nicht übertreiben mit der Angst vor ausländischen Herstellern. Wir sind da zuversichtlich, dass wir wettbewerbsfähig sind.
Der Kanzler pochte auf freieren Marktzugang in China. Deutsche Firmen fühlen sich als Ausländer zunehmend ausgegrenzt, auch von wichtigen Netzwerken zu chinesischen Behörden. Drang Scholz damit durch? Premier Li Qiang betonte, dass auch China sich an die Regeln der Welthandelsorganisation halte. Und die Botschaft von Staats- und Parteichef Xi Jinping:
China und Deutschland sind die zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften der Welt. Die Bedeutung der Festigung und Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen geht über den Rahmen der bilateralen Beziehungen hinaus und hat erhebliche Auswirkungen auf Asien, Europa und sogar die ganze Welt.
Ein Beitrag von Astrid Freieisen hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Wie das Saarland den Lehrkräftemangel mit Hilfe von Quereinsteigern mindern will, das ist gleich noch eines unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp Murer.
Bei dem Brand der historischen Börse in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sind tragende Strukturen beschädigt worden. Die Feuerwehr bestätigte am Mittag, dass das Gebäude stark verbrannt ist. Auch die historische Turmspitze ist eingestürzt. Von einem Einsturz des gesamten Gebäudes gehen die Einsatzkräfte derzeit aber nicht aus. Über die Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die frühere Börse ist eines der ältesten Gebäude in Kopenhagen. Sie ist unter anderem Sitz der Handelskammer und beherbergt eine Kunstsammlung. Die Mitarbeiter von Carlsberg in Homburg erhalten mehr Geld. Wie die Gewerkschaft NGG mitteilte, haben sich 85% der Gewerkschaftsmitglieder für die Annahme des Tarifvertrags ausgesprochen. Er sieht demnach eine Lohnerhöhung in mehreren Schritten von 400 Euro für alle Entgeltgruppen innerhalb von 11 Monaten vor. Außerdem sollen die Beschäftigten ab 2025 wieder volles Weihnachtsgeld und ab 2026 volles Urlaubsgeld bekommen. Die Handball-Weltmeisterschaft 2029 wird in Deutschland und Frankreich stattfinden. Das hat der Weltverband IHF mitgeteilt. Das Eröffnungsspiel und die Finalrunde sind in Paris vorgesehen. Der einzige Konkurrent der deutsch-französischen Bewerbung war das Bündnis Dänemark-Island-Norwegen. Dort wird das Turnier dann 2031 stattfinden. Deutschland richtet alleine bereits die Handball-WM 2027 aus.
Abgabefrist verlängert. Bundesfinanzminister Lindner hat die Frist für die Sparvorschläge der Bundesministerien für den Haushalt 2025 ja gerade erst verschoben. Neuer Abgabetermin 2. Mai. Dann erwartet der Finanzminister Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich. Das dürfte dem Präsidenten des Bundesrechnungshofs gefallen. Kai Scheller, also quasi der oberste Finanzprüfer, hat sich mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet und warnt mit Blick auf den Bundeshaushalt. Hans-Joachim Viehweger.
4 Jahre lang hat die Politik von der Ausnahmeregel der Schuldenbremse gezehrt. Die Feststellung einer außergewöhnlichen Notlage wegen Corona erlaubte zunächst der Großen Koalition, dann der Ampel zusätzliche kreditfinanzierte Ausgaben. Damit ist seit diesem Jahr Schluss. Die Konflikte um die Aufstellung des Haushalts für das laufende Jahr haben bereits gezeigt, mit welchen Schwierigkeiten das verbunden war.
Strukturelle Versäumnisse der Vergangenheit, die sich weiter verschärfen, treffen auf neue Problemlagen. Aus meiner Sicht ist es nun unerlässlich, sich über diese ernste Lage der Bundesfinanzen bewusst zu werden.
Sagt Kai Scheller. Er ist Präsident des Bundesrechnungshofs. Schon in der Zeit der Großen Koalition beklagte er eine aus seiner Sicht zu leichtfertige Haushaltspolitik, wurde dabei aber kaum gehört. In seiner Funktion als Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung hat er nun ein neues Gutachten zur Haushaltspolitik verfasst. Und er warnt eindringlich, ein Weiter-so sei angesichts der gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen nicht möglich. Zum Beispiel wegen der nötigen Mittel für den Klimaschutz und der steigenden Kosten für die Sozialversicherungen in einer alternden Gesellschaft. Und wegen der Ausgaben für die Verteidigung.
Im Schlüsseljahr 2028 wird das Sondervermögen Bundeswehr voraussichtlich ausgeschöpft sein. Das politisch zugesagte NATO-2%-Ziel muss dann vollständig aus dem Bundeshaushalt bestritten werden.
Was in Zahlen bedeutet, der Verteidigungsetat müsste dann bei mehr als 80 Milliarden Euro liegen. Zum Vergleich, heute verfügt Verteidigungsminister Pistorius über einen regulären Etat von rund 50 Milliarden. Dazu kommt, ab 2028 muss der Bund die Extraschulden für die Bundeswehr, die Corona-Kredite und die EU-Kredite aus der Corona-Zeit tilgen, was die Möglichkeiten der Politik deutlich einschränken dürfte. Darauf müsse sich die Politik schon heute einstellen und Konsequenzen für die längerfristige Finanzplanung ziehen, so Scheller.
Veränderungen dürfen nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. Das erfordert neben der Entschlossenheit, Veränderungen auch durchzusetzen, einen durchgreifenden Konsolidierungsplan. Der sollte alle gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen und sollte es ihnen ermöglichen, sich auf Belastungen rechtzeitig einzustellen.
Scheller spricht sich damit für den Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen aus. Der müsse aber so erfolgen, dass nicht eine Gruppe der Gesellschaft, wie zuletzt die Landwirtschaft, das Gefühl habe, sie werde von der Politik überproportional belastet. Ganz ohne Belastungen werde es aber nicht gehen, davon ist der Rechnungshofpräsident überzeugt. Der Ausweg zusätzlicher Schulden sei zu Recht verbaut. Die Schuldenbremse dürfe auch nicht ausgehöhlt werden. Und Scheller hält auch nichts von den Überlegungen von Finanzminister Lindner, mit der Tilgung der Corona-Kredite erst später zu beginnen. Damit würden Probleme nicht gelöst, sondern nur in die Zukunft verschoben. Außerdem müsse der Bund dann mehr Zinsen zahlen.
Ja, und das Ringen um die Schulden, das wird ja auch dadurch erschwert, dass sich die Ampel noch immer nicht darauf geeinigt hat, wie man die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen will. SPD und Grüne glauben, dass das geht, indem der Staat gezielt investiert, im Zweifel auch mit neuen Schulden. Die FDP glaubt eher an Steuersenkungen statt eines weiteren Ausbaus des Sozialstaats. Dass diese Frage dringend einer Beantwortung bedarf, das hat heute die jüngste Prognose des Internationalen Währungsfonds deutlich gemacht. Ralf Borchert.
Dämpfer für Deutschland. Der Internationale Währungsfonds sagt für die deutsche Wirtschaft nur noch ein Wachstum von 0,2% voraus. Im Januar hatte der IWF noch 0,5% in Aussicht gestellt. 0,2%, das ist die schwächste Wachstumsprognose innerhalb der Gruppe der 7 führenden westlichen Industriestaaten, der G7. Als einen Hauptgrund nennt der Währungsfonds die weiter schwache Verbraucherstimmung in Deutschland. Als langfristiges Problem betont der IWF die alternde Bevölkerung. Immerhin sagt der Währungsfonds für 2025 wieder ein Wachstum von 1,3% für Deutschland voraus. Für die Weltwirtschaft insgesamt sieht der Ausblick besser aus. Der IWF stellt ein globales Wachstum von 3,2% in diesem Jahr in Aussicht und nennt unter anderem die robuste Entwicklung in den USA und in einigen Schwellenländern als Grund. Die globale Wachstumsprognose hat der IWF im Vergleich zum Januar damit leicht angehoben. Die Welt sei trotz einiger anderslautender Vorhersagen von einer Rezession verschont geblieben, betonte der Chefvolkswirt des Währungsfonds Pierre-Olivier Gouranchard.
Wer im Saarland Lehrer werden will, der soll es in Zukunft einfacher haben. Der Quereinstieg in den Lehrerberuf soll vereinfacht werden. Darauf haben sich die Bildungsminister aller Bundesländer schon vor etwa einem Monat geeinigt. Jetzt werden diese Empfehlungen der Kultusministerkonferenz im Saarland umgesetzt. Das hat Bildungsministerin Streichert-Clivaux heute gemeinsam mit Wissenschaftsminister von Weizsäcker angekündigt. SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein ist bei mir im Studio. Aaron, was soll denn konkret umgesetzt werden?
Ja, es soll unter anderem einen neuen Masterstudiengang geben an der Saar-Uni. Wer aktuell Lehrer werden will im Saarland, der muss mindestens 2 Fächer auf Lehramt studiert haben, und zwar als Masterstudiengang. Dann folgt noch ein Referendariat. In Zukunft soll es zusätzlich dazu einen Quereinstiegsmaster geben. Das heißt, wer zum Beispiel Informatik studiert hat, nicht auf Lehramt, sich aber dann dazu entscheidet, Lehrer werden zu wollen, der kann mit einem Bachelor in Informatik den Lehramts-Quereinstiegsmaster machen und dann folgt das Referendariat. Die zweite neue Möglichkeit, als Lehrer zu arbeiten: Man hat einen Master ohne Lehramt in einem Fach, was gerade gebraucht wird, Beispiel bildende Kunst. Dann kann man auch ohne Lehramtsmaster direkt das Referendariat machen. Und noch eine Neuerung ist geplant: Abschlüsse aus dem Ausland, die sollen einfacher anerkannt werden, und ganz generell, das Referendariat soll insgesamt praxisnäher werden.
Da werden ja die Empfehlungen der Bildungsministerkonferenz eigentlich 1:1 jetzt umgesetzt im Saarland. Was an sich kein Wunder ist, denn das Saarland hat gerade den Vorsitz in der Bildungsministerkonferenz. Wie viele Lehrer in welchen Fächern werden denn bei uns hier im Saarland aktuell eigentlich gebraucht?
Ja, die Bildungsministerin Streichert-Kliwo, die hat heute gesagt, dass man noch alle Planstellen für Lehrer besetzen kann, wobei hier die Betonung ganz klar auf noch liegt. Konkrete Zahlen konnte die Ministerin heute nicht nennen, aber ganz klar ist, Lehrer braucht es gerade vor allem in den MINT-Fächern, also etwa Mathe, Naturwissenschaften und vor allem in Informatik, aber auch in Musik, Kunst und perspektivisch auch in Französisch. Und auch in den Förderschulen ist jetzt schon Bedarf. Hierzu muss man in Zukunft dann nicht unbedingt Sonderpädagogik studiert haben. Das soll dann auch mit einem Master in Psychologie oder etwa Heilpädagogik funktionieren.
Man versucht also quasi eine neue Zielgruppe anzusprechen, damit die Lehrerin oder Lehrer wird. Wie viele dieser Quereinsteiger erwartet die Landesregierung denn?
Ja, das weiß sie nicht. Da hat die Ministerin heute auch lange drum rum geredet. Sie hat aber betont, diese ganzen Maßnahmen, die sind zusätzlich zu der normalen Lehrerausbildung und sollen diese nicht ersetzen. Damit will sie wohl auch Kritikern dieser Pläne zuvorkommen. Der Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband oder auch die CDU im Saarland, die befürchten nämlich, dass der Lehrberuf und die Ausbildung durch die Quereinstiegsmöglichkeiten abgewertet werden. Denn egal ob Quereinsteiger oder nicht, beide sind am Ende gleichgestellt. Die Lehrergewerkschaft GEW, die findet diese Pläne erstmal gut. Es dürfe aber nicht zu einer Konkurrenz kommen zwischen Quereinsteigern und, ich sag mal, klassisch ausgebildeten Lehrern. Die Bildungsministerin und auch der Wissenschaftsminister von Weizsäcker, die haben heute aber auch immer wieder betont, der Bedarf, also wie viele Lehrer in welchen Fächern braucht es, der soll immer wieder auch zusammen mit der Uni neu festgelegt werden. Bisher ist das alles nur Papier. Der Gesetzentwurf, der soll im Lauf des Jahres vom Landtag beschlossen werden, und erste Bewerbungen auf diesen neuen Quereinstiegsmaster, die sollen dann im Lauf des nächsten Jahres möglich sein.
Die Landesregierung will Quereinsteigern den Umstieg in den Lehrerberuf vereinfachen. Aaron Klein hat uns informiert. Und wir kommen nochmal zum Konflikt im Nahen Osten. Nach dem Angriff des Iran auf Israel am Wochenende hat die Synagogengemeinde Saar in Saarbrücken zu einer Mahnwache in Solidarität mit Israel aufgerufen. Die startet in diesen Minuten auf dem Vorplatz der Synagoge am Beethovenplatz. Und für uns vor Ort ist unsere Reporterin Sabine Wachs.
Ja, und hier füllt sich der Platz langsam vor der Synagoge in Saarbrücken, und die Mahnwache findet hier unter dem Motto Hands off Israel, also Hände weg von Israel, statt. Es geht dem Bündnis aus Synagogengemeinde, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und dem Jungen Forum Saar heute hier um 2 Dinge. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus und aufmerksam zu machen auf die aktuelle Lage im Nahen Osten nach dem Angriff des Iran auf Israel von der Nacht zum Sonntag. Und für Ricarda Kunger von der Synagogengemeinde Saar ist das beides wichtig. Sie hat mir vor dieser Mahnwache gesagt, dass der Angriff des Irans schon ein Schock war, auch wenn sie und die anderen Mitglieder der jüdischen Gemeinde im Saarland sind und damit eben weit weg von den Geschehnissen. Und sie hofft heute hier auf viele Teilnehmer. Die Anmeldung der Veranstalter, die war nicht allzu optimistisch. 50 Teilnehmer waren angemeldet. Die Polizei rechnet mit ein paar mehr. Und wenn ich hier auf den Platz schaue, dann sieht es auch so aus, als ob das tatsächlich so sein wird, dass hier wahrscheinlich die Schätzungen der Polizei 100 bis 200 Teilnehmende eher zutreffen werden. In Saarbrücken und im Saarland, sagt Ricarda Kunger von der Synagogengemeinde, stehe man zum großen Teil solidarisch hinter den Jüdinnen und Juden. Trotzdem erleben die Mitglieder der jüdischen Gemeinde hier auch immer wieder verbale Anfeindungen, wenn auch keine tätlichen Übergriffe. Nichtsdestotrotz ist die Polizei heute hier und schützt diese Mahnwache und die Kundgebung. Aber auch von Seiten der Polizei erwartet man, dass hier heute alles friedlich läuft. Das hofft Ricarda Kungert auch für das Pessachfest, das ja ab Montag beginnt mit Veranstaltungen, Gottesdiensten. Aber auch dann wird es erhöhte Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen seitens der Gemeinde und auch seitens der Polizei geben. Denn die Sorge ist einfach da, dass es hier zu tätlichen Übergriffen kommen wird. Auch eben im Hinblick darauf, was die israelische Antwort auf den Angriff des Irans sein wird, was Israel jetzt tut, welche Antwort es eben geben wird. Ricarda Kungert von der Synagogengemeinde sagt, es braucht eine Antwort von Israel, aber welche, da wollte sie sich nicht festlegen. Da sagte sie, kann sie auch schwer einschätzen, weil sie eben nicht vor Ort ist, sondern hier im Saarland. Sie will definitiv keine Antwort Israels, die den Konflikt weiter anheizen würde, denn sie fürchtet, wie viele andere eben hier im Saarland, jüdische Menschen im Saarland eben, dass es einen Flächenbrand gibt. Nichtsdestotrotz wird hier heute gefordert, dass auch Deutschland und andere westliche Staaten eben Sanktionen gegen den Iran ergreifen, und die Teilnehmenden der Mahnwache, die fordern die Freilassung der Geiseln, die noch immer in der Gewalt der Hamas sind. Das hat die Hamas aber schon abgelehnt. Trotzdem ist der Wunsch hier in der Synagoge Gugengemeinde sah da, dass es eben Verhandlungen geben soll. Es gibt auch einen Wunsch nach einer Waffenruhe, nach Verhandlungen. Aber das, sagte mir Ricarda Kungert, eben ist ein frommer Wunsch. Neben den Teilnehmern und den Mitgliedern der Synagogengemeinde Saar sind auch Politikerinnen und Politikern von den Saarparteien hier. Ministerpräsidentin Anke Redinger wird hier nachher gleich, wenn es losgeht, Grußwort sprechen. Sie steht für Solidarität mit Israel und den Jüdinnen und Juden im Saarland. Aber sie warnt auch klar davor, dass sich der Konflikt im Nahen Osten eben nicht ins Saarland ziehen darf. Hier sagt die Ministerpräsidentin, sagt aber auch Ricarda Kungert von der Synagogengemeinde, gäbe es bislang ein weitgehend friedliches Zusammenleben zwischen den Jüdinnen und Juden und zwischen Muslimen, aber auch zwischen den Saarländerinnen und Saarländern. Denn als solche begreift sie sowohl die Jüdinnen und Juden, die hier im Saarland leben, als auch die Muslime. Und eben dieses Zusammenleben in der saarländischen Gesellschaft, das soll im Vordergrund stehen mit dieser Solidaritätskundgebung.
In diesen Minuten beginnt sie, die Mahnwache in Solidarität mit Israel vor der Synagoge in Saarbrücken. Sabine Wachs hat uns berichtet. Vielen Dank dafür. Schauen wir noch kurz aufs Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht gibt es noch ein paar Schauer. Heute Nacht wird es frisch bei 5 bis 2 Grad. Morgen am Mittwoch vormittags einzelne Schauer, nachmittags dann kräftiger Regen, vereinzelt auch Gewitter und 6 bis 10 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.